herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. In unserer aktuellen Folge müssen wir natürlich auf den neuen Koalitionsvertrag eingehen. Ich weiß nicht, was dich so alles überrascht hat, mich doch einiges. Die SPD lässt es tatsächlich zu, dass Friedrich Merz Kanzler wird.
Jetzt warten wir mal ab, noch ist er nicht gewählt und vor allem, ich habe jetzt gerade gesehen in der Vorbereitung auf die Sendung, ich wollte mir den nochmal runterladen kurz bei SPD, dann war irgendwie 404-Seite nicht gefunden, dann habe ich gedacht, okay, macht ja nichts, dann gehe ich auf die CDU-Seite, ja, und jetzt ist aktuell auch 404, ich weiß nicht, ob die den nochmal austauschen oder was da ist, also wir gehen jetzt mal ja den aktuellsten durch, den wir haben.
Und weiß jetzt nicht, ob da, ist der, glaube ich, ne?
Ja, von letztem, wann war denn das, am Donnerstag.
Weil das wäre schon krass, wenn da jetzt nochmal, also jetzt an dieser Stelle schon gravierende Änderungen nochmal vorgenommen werden. Heute hat man ja gelesen, die Jusos finden ihn nicht gut. Vielleicht haben die ja so eine Macht, dass das direkt die Folge ist. Keine Ahnung, absolute Spekulation, aber...
Ja, vielleicht gibt es auch einfach nur ein Problem irgendwie mit dem Webseitenbetreiber. Vielleicht hat die SPD und die CDU denselben, ich weiß es nicht. aber wir gehen mal den aktuellen, den wir haben. Ich weiß nicht, wo hat dich die freudige Nachricht erreicht vom Koalitionsvertrag, Christian?
Oh, ich weiß gar nicht mehr. Das kann ich dir gar nicht sagen. Du warst, glaube ich, in Berlin, oder?
Ich war in Berlin und hat zig Termine gehabt und auf einmal heißt es dann eben 15 Uhr ist Pressekonferenz und das Problem ist, in meinem Job ist ja, ich soll das ja relativ schnell dann verwursteln und dann auch noch verstanden haben und nochmal verständlich erklären und natürlich zeitnah online bringen. Und dann habe ich ja alle Termine so gelegt, dass ich um 15 Uhr im Hotelzimmer in Berlin sitzen konnte und dann die Pressekonferenz mir anschauen kann. Und dann habe ich in den 3 Stunden, also von 15 bis 18 Uhr, um 18 Uhr war ich mit Rainer Holznagel, Präsident vom Bund der Steuerzahler Essen, liebe Grüße gehen da raus, ja, habe ich dann probiert, in diesen 3 Stunden alles vollumfänglich richtig dann wiederzugeben und ist mir, glaube ich, einigermaßen gut, ChatGPT und Claude hilft natürlich, das auch zusammenzufassen. Ja. Aber ich bin tatsächlich ein schneller Leser, Christian. Und dann habe ich das da online gebracht und habe mich dann mit Rainer Holznagel am Abend darüber unterhalten. Der war natürlich dann auch gefragt war dann ganz, ganz interessant. Ich meine, man muss sagen, ich glaube, für viele auch Unternehmer und Unternehmerinnen ist die Erleichterung und auch Kapitalanleger, dass die SPD ihre Steuererhöhungen nicht durchgesetzt hat. Es gibt aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber eigentlich nur eine Steuererhöhung, wenn man so nennen will, beim Gewerbesteuermindesthebesatz, der von 200% auf 280% hochgeht. Aber das betrifft eine Handvoll Gemeinden in Deutschland. Aber all diejenigen, die jetzt irgendwie in Grünwald bei München, also glaube ich bei 240% und in Monheim meine ich bei 250%, die werden dann so ein bisschen mehr Gewerbesteuer zahlen müssen. Wird dann mit der Gewerbesteuermesszahl multipliziert. Ja, jetzt machen wir hier mal den Rechner raus. Ja. Man sieht, wir sind top vorbereitet. 3,5 mal 2,8. Dann hat man mindestens 9,8% Gewerbesteuer. Aber diese Änderung trifft die wenigsten Gemeinden. Der durchschnittliche Hebesatz ist so etwa bei 400%. Also man zahlt im Prinzip oft auch um die 14% Gewerbesteuer schon. Ne?
Ich weiß nicht, ob das jemand, der zum Beispiel bei der Bayer AG im Finanzbereich arbeitet, ob der das genauso sieht, weil Leverkusen ist ja zum Beispiel auch davon betroffen. Jetzt springen wir natürlich hier direkt ins Thema, ne? Aber die sind ja auch so eine Gewerbesteueroase und man weiß ja, dass das vor allem wegen Bayer ist, die dort ihre Werke haben. Und ich glaube, bei denen, da sagt man jetzt so, ja, ist ja nur ein bisschen mehr, ne? Wie du es gerade ausgerechnet hast, aber am Ende, glaube ich, tut denen das dann schon weh. Ne?
Bei denen sind es ein paar Millionen dann, ne?
Gut, ich weiß gar nicht, ob die Gewinne machen momentan.
Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen.
Sollte das ja das Ziel irgendwo in der Wirtschaftsplanung von denen sein, auch wieder in die Gewinnzone zu kommen. Und dann spielt das natürlich schon eine Rolle beim Unternehmenswert vielleicht auch. Aber du hast recht. Also das ist eigentlich so die einzige Steuererhöhung. Wobei man muss wahrscheinlich vorweg schicken, es heißt ja, alle Maßnahmen sind irgendwie unter dem Finanzierungsvorbehalt. Also selbst die Steuererleichterung, die man jetzt so gleich besprechen wird, die stehen ja auch alle unter dem Vorbehalt, dass das überhaupt finanzierbar ist. Wobei so ein paar Maßnahmen kann man, glaube ich, schon sagen, dass die bald kommen werden, wenn das denn jetzt alles so weitergeht. Aber ich glaube, so das Wording lässt natürlich auch so ein bisschen sich die Tür offen, vielleicht doch die ein oder andere Steuer noch zu erhöhen, wenn man dann feststellt, dass das mit der Finanzierung doch nicht so klappt. So ist zumindest meine Leseart oder Interpretation.
Oder nicht zu senken, wenn man da sagt, man will die kleinen und mittleren Einkommen in der Mitte entlasten der Koalition, also ums Jahr 2027. Ich glaube, das hat man bewusst schön mal in die Mitte geschoben und nicht gleich an den Anfang, weil das kostet natürlich richtig Steuergeld, wenn man bei der Einkommensteuer, beim Einkommensteuertarif wirklich was macht. Da würde ich jetzt einfach mal, wir haben ja so manchmal so ein paar Glaskugelprognosen, da würde ich einfach mal jetzt schon mal sagen, Mitte der neuen Regierung, also ums Jahr 2027, gibt es keine weitreichenden Einkommensteuerentlastungen. Also genau das Gegenteil, was jetzt eigentlich da angekündigt wurde. Aber ich hoffe, ich liege falsch. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das deswegen so weit in die Zukunft geschoben wurde. Aber lass uns doch mal vielleicht nach und nach mal über diese Änderungen gehen. Christian und ich haben uns eine kleine Auflistung gemacht, ja. Beziehungsweise Christian hat eine neue Auflistung gemacht, weil ihm meine Reihenfolge nicht gepasst hat. Das ist die bittere Realität hier. Da sieht man, was ich hier auf mich nehmen muss beim Podcast. Aber ich kann mit der Auflistung leben. Christian startet mit der degressiven Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen.
Ja, ich habe bewusst das so ein bisschen umstrukturiert, weil ich die Themen, wo ich der Meinung bin, nach dem, was ich gelesen habe und heute früh Carsten Linnemann nochmal bei Pioneer gehört habe, ja, wo ich denke, das wird dann zeitnah umgesetzt werden, die habe ich jetzt hier so ein bisschen vorangestellt, ja. Deswegen kommt das auch zuerst. Man will ja die Konjunktur ankurbeln und das vielleicht erreichen, indem man einen Bonus gibt, wenn man investiert als Unternehmen. Und deswegen die degressive Abschreibung soll wiederkommen und dabei soll es eine Möglichkeit geben, Ausrüstungsinvestitionen in Höhe von 30% abzuschreiben für 3 Jahre. Wenn ich das richtig interpretiere, würde das bedeuten, man kauft etwas für meinetwegen 10.000 Euro, kann davon im ersten Jahr 3.000 Euro abschreiben, 30%, dann hat man einen Restbuchwert von 7.000 Euro, kann davon nochmal 30% abschreiben, von dem, was dann übrig bleibt, kann man nochmal 30% übrig abschreiben. Ich habe es mal ausgerechnet, man kann in den ersten 3 Jahren etwa 65% der Anschaffungskosten sofort abschreiben. Das ist natürlich schon interessant, glaube ich, für große Anschaffungen. Die rechnen sich natürlich dann schneller, weil der Steuereffekt eher eintritt. Und ich glaube schon, dass das was bewirken kann, aber es ist natürlich noch viel unklar. Was ist jetzt zum Beispiel eine Ausrüstungsinvestition? Ja, ist mir irgendwie unklar. Weißt du es oder hast eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Nö, aber da fängt es ja schon an. Sind es dann nur Maschinen, also so klassisch, oder sind Ausrüstungsinvestitionen auch digitale Güter, ja, so Software-Lizenzen, die teuer sind und so weiter und so fort, weil ich finde gerade in der Digitalwirtschaft dann zu sagen, es sind irgendwie nur physische Maschinen, was weiß ich, eine CNC-Fräse oder irgendwas, ja, meine handwerklichen Begabungen sind begrenzt, oder ist es dann wirklich auch ja was Digitales, Software beispielsweise oder ja, vielleicht sogar der Firmenwagen, weil das wäre natürlich auch mal interessant, wenn ich jetzt mir keine Ahnung, einen Firmenwagen kaufe und kann dann 65% in den ersten 3 Jahren, wobei ist eigentlich gar nicht mal so interessant, aber beim Firmenwagen, den kann man eh über 6 Jahre abschreiben, aber es ist zumindest mal dann vielleicht ganz interessant, wenn für die E-Autos noch die Sonderabschreibung kommt, da kommt man noch drauf. Was ist eine Ausrüstungsinvestition? Ja, das ist die Frage, weil ich kann mir schon vorstellen, dass so Digitalunternehmen ein bisschen benachteiligt werden, je nachdem, wie man das definiert. Weil, sagen wir so, wenn ich jetzt auf mein Unternehmen schaue, ja, oder auf deins ja auch, ja, du hast jetzt wahrscheinlich nicht so viele Maschinen, ja, außer vielleicht ja, Computer. Ja, Drucker, Faxgeräte. Ja. Christian und ich faxen uns noch die Sachen hin und her. Ja, so ist es Gott sei Dank nicht. Ja, was sind Ausrüstungsinvestitionen? Das klingt für mich so maschinenmäßig. Ja.
Da kann ich mir mein Büro vielleicht mit neuen USM-Haller-Möbeln einrichten.
Ja, ja, ja. Oh, so, das wäre ganz interessant.
Aber ich meine, ist die Frage, ob das schlau wäre, ja, ob das eine gute Investition ist, ob mich das wirklich weiterbringt. Aber wahrscheinlich wäre das vermutlich eine Ausrüstungsinvestition.
Ja, naja, ich habe mir jetzt ein Sofa gekauft. Ja, schauen wir mal, ob ich das jetzt auch schneller abschreiben kann.
Du weißt, das Finanzamt führt mit, haben wir das letzte Mal festgestellt.
Ja, ja, also, gut, aber ist wichtig.
Ein Arbeitssofa oder?
Ja, ja, das ist also tatsächlich ein Arbeitssofa, ja. Wenn ich da mal, ich bin ja auch Autor, muss man sagen, ja. Wenn ich da mal Inspiration brauche, muss ich mich auch mal aufs Sofa setzen.
Das stimmt, ja. Na, kann
so,
ich.
Also, ja, da gehe ich gerne vors Finanzgericht, ja. So, also das ist natürlich ganz interessant bei Sachen, die man lang abschreiben muss, ja, oder auch, keine Ahnung, so Schreibtische ist ja Wahnsinn, wenn der Schreibtisch über 800 Euro netto kostet, muss ich den über 13 Jahre abschreiben, ja, also das ist ja schon Wahnsinn, dann kaufe ich für 1300 Euro so einen Schreibtisch, ja, und muss dann jedes Jahr da wieder 100 Euro absetzen, wenn ich mir das Ding irgendwie noch im April kaufe, dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie 8/12 von oder 9/12 von dann 1000 Euro, 100 Euro beispielsweise. Also gerade bei Möbeln ist es natürlich schon sehr interessant, diese 65% in den ersten 3 Jahren abzusetzen.
Ich frage mich natürlich, ob das wirklich so die Rettung bringt für die Unternehmen, die jetzt schon in Schwierigkeiten sind. Ich glaube, wenn man auch so die Insolvenzzahlen sind ja doch dramatisch hoch und oder dramatisch, weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber schon stark gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Und das Schlimme ist ja wohl, dass es eben auch viele große Unternehmen betrifft, nicht mehr nur viele kleine. Ne? Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen ist gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Und dann sind auch noch größere Unternehmen betroffen. Zumindest ist das, was ich gelesen habe, was ja schon dramatisch ist. Frage ich mich halt, ob das jetzt wirklich das ist, was diese Unternehmen rettet, hier diese Sonderabschreibung, wenn man vielleicht schon Verlustvorträge vor sich herschiebt, ja. Ob das jetzt wirklich das ist, wo man sagt, da bin ich jetzt am Start. Aber vielleicht führt es ja dazu, dass mehr Leute dann auch Produkte kaufen und dann diese Unternehmen, die jetzt eben zu wenig Absatz haben, vielleicht in den Genuss kommen, mehr vertreiben zu können, weil eben insgesamt das Investitionsklima sich verbessert. Das ist vielleicht auch so die Hoffnung, die man damit hat. Könnte mir schon vorstellen, dass das was bringt.
Ja, schlecht ist es nicht. Die Frage ist eben, wie begrenzt werden diese Ausrüstungsinvestitionen? Ja. Was auch noch ganz interessant ist bei den E-Autos, da soll es eine Sofortabschreibung oder eine höhere Abschreibung, Sonderabschreibung geben. Ja, die Frage ist eben, wie hoch ist diese Sonderabschreibung? Weil wenn man es halt mal wirklich ankurben wollen würde, wäre es ja schon interessant, wenn man so 50% Sonder-AFA im ersten Jahr auf so ein E-Auto, aber da ist es relativ unklar, genau wie bei der Kaufprämie, so das ist alles noch sehr unklar. Das Einzige, wo ein Betrag dran steht, ist bei der 1%-Regelung. Beziehungsweise dann bei der 0,25% Regelung, da ist es ja so, bis aktuell 70.000 Euro muss ich nur ein Viertel des Bruttolistenpreises bei der Privatnutzung ansetzen, ist dann zwar immer noch die 1% Regelung, aber klar, in der Praxis da 0,25% pro Monat, die ich für die Privatnutzung versteuern muss, und da soll die Grenze auf 100.000 Euro hochgehen. Ich erinnere mich noch an die letzte Planung der letzten Regierung, da soll es auf 95.000 Euro hochgehen und hat es aber nie ins Gesetz geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die 100.000 Euro, ob es die jetzt ins Gesetz schaffen. Ja.
Es sollte ja kein weiter so geben.
Ne. Ja, jetzt warten wir mal. Ja, so ein wahnsinniger Aufbruch ist es jetzt auch nicht. Also ich meine mich zu erinnern, in der Podcast-Folge, weil das sollte ja eigentlich schon kommen, diese 95.000 Euro Erweiterung zum 1.7.2024. Und ich meine, dass einer von uns mal gesagt hat, könnte man sich jetzt schon einen Porsche Macan kaufen.
Ja, der Porsche-Händler ruft doch ständig bei dir an, ja, und sagt, wann ziehst du die Bestellung durch?
Also, im ganzen Leben noch nie einen Porsche gefahren, aber Sponsoring-Anfragen können gerne an mich gerichtet werden.
Ja, das wäre doch immer ein standesgemäßer Sponsor für unseren Podcast. Ja, das sehe ich auch so.
Absolut, absolut. Ja, und dann die Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos soll erweitert werden. Ja, bis 2035, sorry. Ja, aber das ist alles noch sehr vage. Und dann aufs einzige Fixe, diese 100.000 Euro Bruttolistenpreis zu gehen. Also wenn man die Vergangenheit sieht, das war schon krass. Ich meine, da hat die Bundesregierung, das weiß ich noch damals, weil ich ein Video dazu gemacht habe, das mehr oder minder schon so halb auf der Homepage verkündet, dass es jetzt kommen wird. Und ist schon krass, ja. Da kaufst du dir so ein Ding. Ja, also alle, die sich jetzt ein E-Auto gekauft haben für was weiß ich, 80.000 Euro, gucken aktuell aus der Röhre. Und jetzt ist auch die Frage, für welche Anschaffung gilt das? Und ich kann mir vorstellen, dass sie das dann, also frühestens vermutlich zum 1.7.2025 dann machen. Ja.
Ja, da hat man schon ein paar Mal so Versprechungen gehabt, ne, dass das kommt noch rückwirkend und so weiter.
Ja.
Ich glaube, momentan führt das alles eher dazu, dass man die Investitionen eher zurückhält. Insofern ist, glaube ich, mehr Klarheit an dieser Stelle schon wichtig. Die Frage ist auch mit den Zöllen, ja, mit den E-Autos, wenn du dann am Ende diese Prämien gibst und dann werden nur chinesische E-Autos gekauft, ist auch die Frage, verpufft das Ganze dann vielleicht? Wobei, ich glaube, so wird es dann nicht kommen, ne? Da verhandelt man ja auch über Mindestpreise für E-Autos oder lässt die Zölle noch mal gucken. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ergibt oder wie sich das ausgeht in dem aktuellen Zollstreik. Ich glaube, insgesamt wäre das natürlich, jetzt war das ja auch, ne, und steht diese ganze Verhandlung ja unter diesen Vorzeichen der schwierigen wirtschaftlichen Lage und dieser völligen Unsicherheit im Welthandel. Aber das wäre ja vielleicht auch noch mal eine Chance gewesen, jetzt so ein paar doch einschneidende Verbesserungen vorzunehmen, die man vielleicht jetzt auch ungelöst, ungenutzt gelassen hat, aber kommen wir vielleicht am Ende noch mal zu einem Fazit.
Dann, wenn wir schon beim Fahren sind, es gibt eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Ab dem 21. Kilometer kann man ja 38 Cent absetzen und nicht nur 30 Cent pro Kilometer. Das soll jetzt zum 01.01.2026 dann schon ab dem ersten Kilometer gelten, diese 38 Cent pro Kilometer. Ja. Grundsätzlich gut, aber ich glaube nicht, dass man in der wirtschaftlichen Realität mit 38 Cent Kosten noch ein Auto betreiben kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, wenn das jetzt hier auf 38 Cent erhöht wird. Hätte man natürlich aus meiner Sicht auch beispielsweise auf 50 Cent erhöhen können. Ja.
Wäre sicherlich angemessen gewesen, ja. Man kann ja auch nicht die tatsächlichen Kosten an der Stelle absetzen. Ist natürlich auch eine Vereinfachung, dass man sagt, es gibt halt so einen pauschalen Satz, egal ob man jetzt gut 21 Kilometer wird wahrscheinlich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Auto funktionieren, kannst du schlecht mit dem Fahrrad fahren, außer du bist völlig verrückt, ja. Aber rein theoretisch gilt das ja für jedes Verkehrsmittel. Und das ist halt insofern stark vereinfacht, ja, dass man einfach sagt, man hat einen pauschalen Kilometersatz, den du eben ansetzen kannst, ganz egal mit was du fährst und wie hoch deine tatsächlichen Kosten sind. Aber insofern tendenziell ist das immer noch zu niedrig. Es gibt natürlich viele Kritiker, die sagen, das ist eigentlich eine schlechte Änderung, weil es hätte ja ökologische Fehlanreize, weil man sagt ja, dann würdest du das noch mehr fördern, dass man eben langen Arbeitsweg in Kauf nimmt und damit die Umwelt verschmutzt, indem man eben sich nicht einen Arbeitgeber in der Nähe sucht und dass natürlich Geringverdiener da nichts von haben, weil sie eh letztendlich nicht so viel Steuern zahlen und das insofern nur was für Besserverdienende ist und das dann sozial ungerecht wäre. Aber ich teile diese Kritik nicht. Ich denke schon, dass das im Sinne unseres Leistungsfähigkeitsprinzips ist, ne? Dass man nur das versteuern sollte, was man auch wirklich verdient hat im Sinne des Nettoprinzips, ne? Also wo man sollte nur das versteuern, was man wirklich letztendlich an Vermögen dazu bekommen hat oder wo man leistungsfähiger, reicher geworden ist. Und wenn man eben einen langen Fahrtweg hat, hat man eben entsprechende Fahrtkosten und die sollte man dann auch steuerlich zum Abzug bringen können. So ist meine Meinung. Insofern richtiger Schritt.
Und ob sich die auswirken, hängt natürlich auch bei Arbeitnehmern davon ab, ob man über den Arbeitnehmerpauschbetrag kommt. Wenn man da nicht rüberkommt, dann kann man viel Pendlerpauschale in die Steuererklärung kloppen. Dann wirkt sich's gar nicht aus. Ja, von dem her ist das auch ein Weg, dass man da vielleicht mal drüber kommt, dass dies nicht irgendwie verpufft. Also von dem her gute Sache, aber ich glaube, man hätte es höher machen können. Und man hätte auch, wenn wir jetzt mal den Schwenk schlagen, zu was hätte man erhöhen oder senken können, die Körperschaftssteuer, ja, vielleicht schon früher und vielleicht stärker senken sollen. Ich bin ja am Tag, an dem die Regierung zerbrochen ist, neben Friedrich Merz auf dem Podium gestanden, ja, beim Steuerzahlertag und er hat dann gesagt, 25% Unternehmenssteuern brauchen wir in Deutschland, die sollen auch kommen. Aber man lässt sich ordentlich Zeit, nämlich erst nach Ablauf der Abschreibung Ende 2027 geht's los. Senkung um 1 Prozentpunkt ab dem Jahr 2028 über 5 Jahre soll die Körperschaftssteuer gesenkt werden auf dann mit dem Zielsatz 10%. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, da ist ja schon fast wieder die neue Wahl.
Ja, genau. Also ich glaube, da winkt man so ein bisschen mit der Karotte ganz vorne in der Zukunft und gibt so ein bisschen Hoffnung der Wirtschaft. Aber ich glaube nicht, dass wirklich jetzt ausländische Investoren das glauben, dass das so kommt. Also ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht dieser eine Prozentpunkt, wenn die Regierung so lange hält, dann 2028. Aber dann wird das, glaube ich, nochmal neu zur Debatte gestellt. Also ich habe große Zweifel, ob das wirklich so umgesetzt wird, wäre so mein Gefühl.
Ja, also das ist schon wahnsinnig weit nach hinten geschoben. Das wäre jetzt mal mutig gewesen, zu sagen, komm, ab dem 01.01.2026 10% Körperschaftssteuer. Das wäre mal ein Signal gewesen, ja.
Da hättest du natürlich hier und da einsparen müssen, vielleicht bei der Rente oder so. Da hätte man natürlich dann, also da gab es ja offensichtlich keine Möglichkeit, da auf einen Nenner zu kommen. Weißt du, was ich auch noch interessant finde, jetzt auch so steuergestalterisch, wenn man jetzt mal optimistisch ist und sagt, okay, nee, das kommt schon so, ja, ich glaube daran, dann müsste man ja jetzt überlegen, beim Thema Immobilien zum Beispiel, vielleicht doch die Immobilien GmbH verstärkt in die Überlegung mit einzubeziehen, weil die zahlt ja keine Gewerbesteuer, zumindest nach aktuellem Gesetzesstand, ist ja jetzt auch nicht davon die Rede, dass das geändert werden soll. Und das würde ja dann dazu führen, dass die Immobilien GmbH eben auch nur 10% Steuern zahlt auf die Mieterträge, wenn man dann Cashflow-Immobilien hat, ja, oder renditestarke Immobilien. Macht es ja total Sinn, die dann über die GmbH zu kaufen, wo man nur 10% zahlt, anstatt eben 42% oder 45% Einkommensteuer. Also wenn man da mal optimistisch ist und das annimmt, dass das so kommt, wäre das, glaube ich, so eine, könnte man jetzt vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen und sagen, dann überlege ich mir vielleicht die nächste Immobilie, die ich kaufe, eher über eine Immobilien GmbH zu kaufen. Ja.
Also aus der Vergangenheit würde ich nicht auf Gesetzesänderungen der Zukunft spekulieren. Also das hat jetzt die jüngste Vergangenheit öfter mal gezeigt, dass das eben ja viel geplant wurde, aber nie umgesetzt. Aber klar, deine Gedanken sind natürlich vollkommen richtig, wenn es kommt. Aber die Frage ist, kommt's? Ja?
Momentan, ich habe gerade noch mal geguckt, der Koalitionsvertrag ist immer noch weg.
Ja, interessant, oder? Decken wir hier jetzt was auf, live im Podcast. Ja? Also dann können wir sagen, wir waren die Ersten, die es gemerkt haben. Ja.
Aber nur um das nochmal abzuschließen, genauso wäre das ja bei der Familienstiftung. Ja, da wären das ja dann auch nur noch 10%, die zahlt auf Kapitalerträge oder Mieterträge. Und genauso spannend eigentlich. Ich hoffe natürlich auf der anderen Seite, dass jetzt das vielleicht niemandem auffällt, weil wahrscheinlich wäre das irgendwie eine Situation, die ziemlich unpassend wäre, wenn du eben diese Gesellschaftsform hast, Immobilien GmbH und Familienstiftung, wo du nur 10% zahlst, wohingegen du eben im Privatbereich einen Spitzensteuersatz zahlst. Da würde man wahrscheinlich auch nochmal irgendwie überlegen, dass man da das optimaler gestaltet. Aber wenn es so kommt, dann hätten diese beiden Rechtsformen sicherlich einen großen Vorteil.
Ja, und auch, also wenn man weggeht von Körperschaften, also von Kapitalgesellschaften wie GmbHs und Co. hin zu den Einzelunternehmen und den Personengesellschaften, dann wurde auch angekündigt, dass man die besser ja, in die Besteuerung einbeziehen soll, also in die Körperschaftssteuer. Da soll es möglich sein, zumindest ab dem Jahr 2027, da bei neu gegründeten Unternehmen, dass man die unabhängige Rechtsform, also beispielsweise, wenn man jetzt, weiß ich, ein Einzelunternehmen hat, dass man das mit der Körperschaftssteuer besteuern lassen kann und der Gewerbesteuer dann. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja,
ja, interessant finde ich das, dass man da wirklich dieses Modell weiter ausbaut. Also ich muss sagen, das geht ja jetzt schon. Ja, du kannst ja jetzt als Personengesellschaft sagen, ich bin zwar eine Personengesellschaft, eigentlich gilt für mich dieses Transparenzprinzip. Das heißt, der Gesellschafter muss einfach 1:1 die Gewinne der Personengesellschaft entsprechend seinem Anteil versteuern. Du könntest ja jetzt schon sagen, okay, nee, ich entscheide mich, so besteuert zu werden wie eine GmbH. Da kannst du ja einen Antrag stellen und dann geht's los. ich erlebe das so, ich weiß nicht, kann ja vielleicht auch jemand mal uns schreiben hier, podcast@steuerversum.de, wenn jemand da andere Erfahrungen hat. Ich erlebe das so, dass die Mandanten da noch nicht so richtig für offen sind, dieses Modell wirklich zu wählen. Ich glaube, das hat verschiedenste Gründe. Einerseits gab es viele Restriktionen zuletzt noch, die wurden jetzt auch immer weiter abgebaut, aber es ist irgendwie noch zu neu und ich glaube, die schon vorhandenen Vorteile, die ich auch ganz klar sehe, ne, die Flexibilität einer Personengesellschaft auch bei dem Gesellschaftsvertrag und so zu nutzen und gleichzeitig diesen Steuervorteil in Anführungsstrichen einer Kapitalgesellschaft zu haben, das ist schon gut. Und insofern ist es auch gut, dass das ausgebaut wird. Ich sehe das halt noch nicht so, dass das so viele nutzen, vielleicht zukünftig dann schon. Und ich ahne hier nämlich einen kleinen Trick. Ich glaube, man wird hier so einen kleinen Trick anwenden und sagen, ja, jetzt kannst du ja auch als Einzelunternehmer und Personengesellschaft dich wie eine Körperschaft besteuern lassen. Und dann ist es nämlich so, dass du kein gutes Argument mehr hast, den Spitzensteuersatz noch weiter zu erhöhen. Aktuell ist ja immer noch so, dass man sagen kann, naja, wir sind jetzt bei 45% Spitzensteuersatz, mit Soli dann bei 47,5%. Ja, muss man ja zahlen, wenn man ein Einzelunternehmen hat und eine Personengesellschaft hat. Und wenn man beispielsweise die hohen Gewinne braucht, um damit Kredite zu bezahlen, ja, es ist ja nicht immer so, dass man dann jetzt hier der super Lifestyle haben kann mit hohen Gewinnen, sondern vielleicht auch etwas finanziert hat, was man dann aus den Nachsteuergewinnen bedienen muss mit Tilgung. Da sind ja aktuell, ist immer das Argument, wir haben ja so viele Familienunternehmen in Deutschland, die eben genau in diesen Rechtsformen unterwegs sind, weil die eben ihre Jahresabschlüsse nicht unbedingt veröffentlichen wollen, weil die eben als Familiengesellschaft strukturiert sind und da diese Flexibilität brauchen und die wollen sinnig am Kapitalmarkt, die müssen keine GmbH oder AG sein. Und das ist ja jetzt momentan immer noch das Argument, dass man sagt, nee, SPD, wir können den Spitzensteuersatz nicht weiter erhöhen, weil die armen Familienunternehmen, das ist ja hier die Zugkraft unserer Wirtschaft, dann würden die ja damit auch belastet werden, nicht nur der böse Steuerberater oder Chefarzt oder so, sondern dann die Familienunternehmen, das würde die ja die Wettbewerbsfähigkeit kosten. Und ich befürchte, dass man dann einfach sagt, naja, wir machen einfach Folgendes, wir erhöhen den Spitzensteuersatz weiter und jedes Familienunternehmen, was damit ein Problem hat, soll halt hier diese Option zur Körperschaftssteuer wählen. Insofern kann man dann das Argument nicht mehr anführen und der Weg zum höheren Spitzensteuersatz ist frei. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, die da auch ein bisschen dahinter steckt. Teilst du das nicht oder siehst du das skeptisch?
Ich hoffe es nicht. Ich glaube ja insgesamt in Deutschland, welche größten Probleme haben wir eigentlich in Sozialversicherung? Ja, da kommen wir heute wahrscheinlich nur am Rande drauf. Ja, soll ja hier um Steuern gehen, aber so was die Sozialversicherung angeht, da sind eigentlich die größten Baustellen. Und wenn man da in den Koalitionsvertrag schaut, da ist jetzt nichts wirklich Mutiges gemacht. Und wenn man sieht, ja, wenn man die künftige kommende Rentnergeneration sieht, immer weniger Menschen zumindest im Verhältnis arbeiten, dann ja, ist es schon kritisch, was da bei den Sozialkassen so abgeht. Ich meine, man hat es jetzt dieses Jahr gemerkt, schon mal ordentliche Erhöhung bei den Zusatzbeiträgen der Krankenkassen. Bei den Renten. Also da sehe ich noch große Probleme. Und dann kann es natürlich sein, dass sowas kommt und das dann querfinanziert wird in die Sozialsicherungssysteme.
Das geht ja gar nicht anders, ja. Ich glaube ansonsten, wenn man das nicht irgendwie über Steuern quersubventionieren würde und keine Reform macht, was man ja jetzt leider nicht tut, müssten die Sozialversicherungsbeiträge ja schon alleine diese würden dann früher oder später, also ich glaube in den nächsten 10 Jahren habe ich gelesen, gehen Forscher davon aus, dass man dann rein theoretisch bei 55% Sozialversicherungsbeiträgen wären. Und das ist, glaube ich, nicht darstellbar. Das würde nicht funktionieren, bin ich der Meinung. Insofern musst du irgendwo das querfinanzieren und brauchst halt höhere Steuern.
Ja, absolut, absolut. Ja, so, was haben wir noch auf der Liste?
Gewerbesteuer haben wir schon gesprochen. Nochmal ganz kurz, ich habe das hier mal rausgesucht. Grünwald zum Beispiel, da hast du ja auch darauf hingewiesen, das ist ja der Ort bei München. Hast schöne Grüße an Markus Söder bestellt. Das ist ja, dann, ja. Auch ja. Irgendwie seine Region betrifft. In Grünwald gibt es 11.000 Einwohner und 8.000 dort ansässige Unternehmen. Da sieht man
wahrscheinlich. Gute Ratio.
Ich glaube, man erkennt schon, dass ein bisschen Gestaltung da immer dabei ist. Ja. Andererseits finde ich eben das Beispiel Leverkusen auch ganz interessant, dass man eben sagt, okay, wir haben hier so einen großen Konzern und wollen den halten, wollen den nicht ins Ausland abwandern lassen und sagen eben, okay, wir kommen eben auch mit weniger Ausgaben oder Einnahmen aus, ja, und wollen, dass du hier vielleicht dich noch weiter, dass du weiter investierst. Also diesen Steuerwettbewerb finde ich eigentlich gut. Schade, dass das jetzt ein Stück weit eingeschränkt wird, weil ich glaube, man hätte oder war ja jetzt auch schon auf dem richtigen Weg, diese Betrugsfälle da aufzudecken. Also da gab es ja doch immer wieder jetzt Gerichtsurteile oder Strafverfahren, die da eingeleitet wurden, weil Leute ihre Firmen woanders angemeldet haben und eigentlich die Geschäftsführung woanders war. Ich glaube, da hatte man sich schon jetzt mehr dahinter geklemmt und also die Betrugsfälle hätte man sicherlich auch so besser noch aufklären können, denke ich. Aber gut, das, ja.
Wobei, ist manchmal schon witzig, also ich weiß nicht, wer in Grünwald schon mal in so einem Büro war, ich schon öfter und habe da selten jemand gesehen. Also ich habe ja die Theorie, dass ich in manchen Gebäuden schon öfter war als die Geschäftsführer der GmbHs.
Ja, das wäre schlecht, weil dann wäre das wahrscheinlich eine Steuererziehung, die die machen.
Ja, aber da muss man schon sagen, also die Realität ist schon mal eine andere. Und am Ende, ja, es betrifft dann auch nicht so viele. Und wenn ich sehe, was ich hier in Freiburg an Gewerbesteuerhebesatz zahle, ja, dann sollten wir eher mal den Spitzenhebesatz vielleicht senken auf 400%. Ja, da wäre ich mal, das wäre dann meine Initiative vom Steuerfahrer.
Oh, die Kommunen, die begehren jetzt auf, ja.
Wir haben es in der letzten oder vorletzten Folge schon mal drüber gehabt, dass man gewerbesteuerliche Verluste auch nicht rücktragen kann. Die zittern eh, was das Steuersubstrat angeht. Also ja, aber man muss sagen, es war so verkauft, es gibt keine Steuererhöhungen. Ja? Fand ich auch ganz. Jetzt haben auch große Medien geschrieben, ja, wo ich mir dann auch denke, ja, pf, was ist dann das? Ja, wir können ja mal die Bayer AG fragen oder SE, ich weiß nicht, was es ist, ob es denn keine Steuererhöhungen gibt. Ja? Kannst man den CFO der Bayer fragen, ob er das genauso sieht, ob es keine Steuererhöhungen gibt.
Ja,
genau.
Ja, gut, aber wenn es danach geht, Fabian, da ist das ja mit dem Versprechen, das ist ja eh so eine biegsame Angelegenheit offensichtlich.
Ja, man erinnert sich an die Schuldenbremse. Ja, was interessant ist, da habe ich auch ein Video drüber gedreht, kommt noch online, ist bei den steuerfreien Überstunden. Da hat mir ein Follower geschrieben, da könnte ich es ja einfach so machen. Ich arbeite jetzt 40 Stunden und dann reduziere ich das halt runter und dann arbeite ich aber ganz normal weiter und lasse mir das als steuerfreie Überstunden auszahlen. Da steht im Koalitionsvertrag Überstundenzuschläge. Das heißt, es bedeutet für mich, wenn der Arbeitgeber wohlwollend sagt, hier kriegst du 25% auf den Stundenlohn nochmal on top, dann ist das ein steuerfreier Zuschlag und das ist dann steuerfrei. Und dann auch nur, wenn man davor schon Vollzeit gearbeitet hat. Also wenn man dann im Tarifvertrag irgendwie, weiß nicht, je nachdem wo man ist, 35 Stunden hat und dann macht man on top 5 Stunden extra, bekommt dafür einen freiwilligen Zuschlag, dann ist dieser Zuschlag steuerfrei. So lese ich das raus und nicht dann die komplette Überstunde. Und schon gar nicht, wenn man irgendwie davor 40 Stunden gearbeitet hat, dann auf 30 runtergeht und dann sich die Differenz probiert, steuerfrei auszahlen zu lassen. Das geht meines Erachtens auch nicht. Das heißt, es ist ein bisschen ein stumpfes Schwert, was da kommt.
Das stimmt. Wenn du das so beschreibst, ist das natürlich absolut richtig. Das ist ja dann so ein bisschen wie mit den Sonn- und Feiertagszuschlägen oder den Nachtzuschlägen. Gibt ja jetzt schon, ja. Das wird, glaube ich, ja, ich meine, am Ende führt es vielleicht doch dazu, dass die eine oder andere Überstunde mehr gemacht wird, weil man eben sagt, komm, wir haben jetzt hier diese Anfragen und diese Aufträge, mach doch bitte mehr und du bekommst natürlich deinen normalen Stundensatz plus X on top und das plus X on top ist dann auch noch steuerfrei, ja. Ich glaube schon, dass das manche dazu bewegen könnte, sich den Überstunden doch ein bisschen eher zu öffnen, aber wahrscheinlich wird das jetzt nicht für den normalen Arbeitnehmer dazu führen, hier durch Gestaltungen viele steuerfreie Beträge bekommen zu können. Ist aber vielleicht auch ganz gut, das so zu regeln, weil sonst, ich meine, ich bin immer für Gestaltungen zu haben, aber das wäre vielleicht dann zu viel des Guten gewesen, wenn man das so hätte ausnutzen können, dass man jetzt die Stunden reduziert und ein paar Monate später nach einer Schamfrist dann mit Überstunden sich das Ganze wieder die alte Arbeitszeit zurückholt, ne? Das wäre, glaube ich, so echt zu krass gewesen.
Ja.
Das soll umgehend eingeführt werden übrigens, deswegen habe ich es in meinem Skript auch hier ganz vorne mit hingetan, nur so zur Info nochmal, ne?
Naja, so ist es. Ja. Also bei Christian reicht es auf jeden Fall nicht aus, wenn man dem künftigen Kanzler schon die Hand geschüttelt hat. Da wird das Skript trotzdem umgeschrieben, aber es sei dir gegönnt.
Ja. So, weil es gut passt, das ist jetzt was, was nicht so, wo noch völlig offen ist, wann es umgesetzt wird. Und zwar, die Rentner sollen ja 2.000 € steuerfrei dazu verdienen können. Das ist meines Erachtens pro Monat, richtig? Genau, ja, das ist insofern ja schon ein ordentlicher Betrag, den man da, also da geht es ja als Rentner dann eigentlich erst richtig los mit dem Geld verdienen, wenn man das mal so sieht, ja.
Ja, also das ist schon ganz interessant. Ja, wird sicherlich da schon ein paar ermutigen, dass man da nochmal eine Arbeit aufnimmt. Was natürlich cool wäre für die Arbeitgeber, wenn es gleichzeitig sozialversicherungsfrei wäre, aber ich glaube, damit kann man nicht rechnen. Sonst könnte man eine Rentnereinstellungswelle dann starten, ne?
Na gut, die wäre ja wichtig sogar, vielleicht, dass es die gibt. Also könnte ich mir vorstellen, Fachkräftemangel und so weiter, dass viele Unternehmen, also ich hatte das tatsächlich auch schon, dass jemand bei uns in Rente gegangen ist, auch vorher, wo ich mich eigentlich gefreut hätte, wenn die noch bis 67 gearbeitet hätten, aber durch diese Anreize, die man da gibt, frühzeitig in Rente zu gehen, mit wenig Abschlägen, diese Mütterrente, das ist ja eigentlich für die Unternehmen und für die Wirtschaft blöd. Ja, du brauchst die Leute eigentlich noch und die gehen einfach in Rente. Viel zu früh eigentlich, so würde ich das zumindest mal bewerten. Schade eigentlich, ne? Und also insofern finde ich das gut, dass man da, weil offensichtlich konnte man sich ja nicht einigen, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, was wahrscheinlich das Bessere gewesen wäre oder was langfristig wahrscheinlich auch gar nicht anders geht. Aber zunächst kann man sich darauf nicht einigen. Also versucht man das halt jetzt so zu machen, dass keiner irgendwie sein Wahlversprechen brechen muss, das Renteneintrittsalter zu erhöhen und dann dafür trotzdem einen Anreiz schafft, danach noch weiterzuarbeiten. Ich glaube, am Ende ist es so eine kleine Win-Win-Situation. Aber es ist halt noch offen, wann es kommt, ja. Und es steht ja auch unter dem Finanzierungsvorbehalt. Insofern bleibt es abzuwarten, ob das überhaupt umgesetzt wird, ne? Also das Datum ist hier noch offen. Und ich glaube, ich möchte an der Stelle noch mal auf unsere Folge, jetzt muss ich mal eben gucken, Folge 38 verweisen. Familie als Steuersparmodell, wie man ja, seine Oma und Opa dann anstellen kann, vielleicht, wenn das wirklich kommt als Unternehmer, ist ja dann natürlich auch interessant, wenn man sich überlegt, dass man durch entsprechende Verträge und Arbeitsleistungen, die dann natürlich tatsächlich erbringen müssen, es schafft, Betriebsausgaben an die Familienangehörigen Rentner zu bringen, ja, indem man die als Personalkosten plötzlich hat und man kann diese Personalkosten bei sich als Unternehmer steuerlich geltend machen und die Rentner bekommen es dann steuerfrei. Ist natürlich auch interessant, das zu nutzen. Ja, da haben wir mal drüber gesprochen, wie sowas geht, jemanden als nahen Angehörigen zu beschäftigen.
Ja, absolut. Ja, was gibt's sonst noch bei der Einkommensteuer?
Ja, jetzt wäre ich so hier bei Sonstiges, bei der Einkommensteuer zumindest. Ja, ich fliege mal so durch. Du kannst ja mal sagen, wenn du irgendwo dazu eine Meinung hast. Für mich ist dann vieles noch so eben ungewiss. Haben wir natürlich hier die Prämien für die Ausweitung der Arbeitszeit von Teilzeit auf Vollzeit. Ich weiß nicht, wie du das bewertest. Da bleibt natürlich auch die Frage, wie soll das dann sein? Was ist eine Prämie? Soll man dann sa sagen, hey, ich zahle ja 1.000 €, wenn du jetzt Vollzeit gehst? Oder hast du da eine Idee, wie das dann funktionieren soll?
Ja, so habe ich mir auch gedacht, dass man dann sagt, okay, wenn jetzt ein Mitarbeiter sich überlegt, von Teilzeit auf Vollzeit zu wechseln, dann kriegt nochmal zusätzlich wie 2.000 € brutto gleich netto steuerfrei. Ob es dann auch sozialversicherungsfrei ist, immer dann abzuwarten. Das könnte ich mir vorstellen, aber ob jetzt deswegen, also außer die Prämie ist halt sehr hoch, und ob deswegen jemand dann sich entscheidet, in Vollzeit zu gehen, da gibt es ja meistens noch andere Geschichten, Kinderbetreuung etc., PP, die da im Wege stehen. Und dann ist ja die Frage, wie lange muss er dann Vollzeit arbeiten, ne? Weil sonst könnte man natürlich das auch ein bisschen missbrauchen und dann sagt, hier, keine Ahnung, dann arbeite ich im Juni irgendwie einen Monat, was weiß ich, Vollzeit und dann ab Juli stocke ich wieder runter. Weil ich habe ja mitunter auch das Recht, dann Teilzeit zu arbeiten. Also da bin ich mal gespannt, ob man dann mindestens ein Jahr Vollzeit arbeiten muss, dass es dann steuerfrei bleibt oder wie das geregelt ist. Ist aus meiner Sicht ultra bürokratisch, ja, und könnte so ein Rohrkrepierer werden.
Die Arbeitszeitschaukel wäre das dann.
Ja, genau. Ja, und dann ist ja, denke ich mir auch, ja, macht halt lieber was Gescheites. Zum Beispiel senkt jetzt sofort die Einkommensteuer. Ja, das ist ja wie anfangs angesprochen, erst dann gegen Mitte geplant, also 2027 aufwärts. Ob es dann überhaupt kommt, haben wir ja schon besprochen. Ja.
Ja. Genau, dann soll man noch, gibt es also eine Schere bei der Entlastungswirkung zwischen Kinderfreibeträgen und dem Kindergeld. Da ist es ja so, wenn ich denke, es geht darum, dass wenn man sehr gut verdient, kann man ja die Kinderfreibeträge steuerlich geltend machen und dann das Kindergeld dagegen rechnen. Dann findet so eine günstige Prüfung statt. Was ist besser, Kinderfreibetrag bekommen oder das Kindergeld, was man schon ausgezahlt bekommen hat. Und nur wenn man ein sehr gutes Einkommen hat, kommt man zu dem Ergebnis, dass die Kinderfreibeträge sich mehr auswirken. Ich verstehe das so, dass das natürlich jetzt wahrscheinlich der SPD nicht so gut passt, sondern man eben sagt, das ist ungerecht und alle sollen da den gleichen Vorteil bekommen. Ja, keine Ahnung, ne? Andererseits zahlt man halt auch so hohen Steuersatz, und ist eben durch die Kinder, hat eben da einen besonderen Bedarf, der vielleicht auch bei der Höhe der Steuer zu berücksichtigen wäre. Also ich glaube, man hat ja auch viel darüber diskutiert, Ehegattensplitting oder so. Ich fände es schon gut, wenn man auch das besonders berücksichtigen würde, dass man eben Kinder in die Welt gesetzt hat und sich da an dem demografischen Problem beteiligt. Das dürfte man, glaube ich, schon auch steuerlich mehr würdigen. Also aus meiner Sicht, um das jetzt nicht noch also verringern. Ne? Das könnte ja auch eine verdeckte Steuererhöhung sein, eigentlich, wenn das wirklich so
Ja,
kommt.
die Alleinerziehenden können sich auf jeden Fall freuen, dass soll es eine Erhöhung des Entlastungsbetrags geben, denke ich, ist okay.
Der ist schon hoch, oder? Wie ist hoch? Ist der schon
Ja,
4000?
4.260 meine ich. Ja, also aus meiner Sicht, das sei ihnen gegönnt. Ja. Ist jetzt halt auch nicht die riesige Auswirkung. Das wird dann wahrscheinlich erhöht auf 4.000, weiß ich nicht, 800 oder so. Das macht den Kohl auch nicht fett. Ja, was den Kohl, je nachdem, auch schon fett machen wird, ist der Soli. Ja. So um die 13, 14 Milliarden Euro jedes Jahr. Mehreinnahmen haben wir ja eine eigene Podcast-Folge drüber gemacht, die gerne nochmal anhören. Da haben wir noch drüber philosophiert, dass man den ja abschaffen könnte, wenn man wollen würde. Das ist jetzt auch vom Tisch. Die Milliarden werden gebraucht. Ja.
So sieht's aus. Aus meiner Sicht gibt es dann noch Versprechungen zur Steuervereinfachung und
Die gibt
Pauschalierung.
es immer.
Also da muss ich gestehen, bin ich jetzt noch nicht so ganz auf dem, ist mir noch nicht ganz klar, wie das dann funktionieren soll. Es soll eine Die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer soll auf ein Verrechnungsmodell umgestellt werden. Wahrscheinlich, dass man, ich weiß, also das ist ja jetzt so, du musst die Einfuhrumsatzsteuer zahlen bei der Einfuhr und dann kannst du sie im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wieder geltend machen. Ich weiß gar nicht, ob das dann vielleicht direkt verrechnet wird und du hast dann als Unternehmen da vielleicht keinen Liquiditätsnachteil, vielleicht
So
so in
habe
die Richtung.
ich es auch verstanden. Ja.
Okay, ist, glaube ich, nicht schlecht, ja, sowas zu haben, wenn es funktioniert. Und was natürlich auch interessant ist, man will schrittweise verpflichten, die Steuererklärung digital abzugeben und die Digitalisierung überhaupt stärken. Da frage ich mich eigentlich an der Stelle, wo ist denn jetzt hier die, wo für die Rentner, ne, haben wir auch schon, es ist ja völliger No-Brainer, ist doch eigentlich die Rente schon mit so einer Art Quellensteuer zu belegen, dass die Rentner nicht ständig da irgendwelche Steuererklärungen machen müssen wegen 300 Euro Nachzahlung. Ich kann mir auch vorstellen, wie viele da beim Finanzamt anrufen und irgendwas nachfragen, weil sie irgendein Schreiben bekommen haben, was sie nicht verstehen und so. Ich glaube, und wenn du dann natürlich jetzt noch sagst, du darfst die Steuererklärung nur digital abgeben, also keine Ahnung, ich bin natürlich immer für digital, klar, ne? Aber es gibt, glaube ich, schon da viele in der Gesellschaft, die dann eben da trotzdem zum Finanzamt laufen wollen und das da zusammen machen wollen oder so. Also ich glaube, das hätte man, glaube ich, an der Stelle auch mit umsetzen können, dass man da bei der Rentenauszahlung irgendwie den Steuerabzug mit berücksichtigt. Das würde, glaube ich, vielen Rentnern total helfen. Und künstliche Intelligenz in der Finanzverwaltung. Soll kommen.
Ja, schauen wir mal, ja. Was da so kommen wird, ja.
Ich bin auch gespannt, ja. Vielleicht wird es ja ganz gut. Und man kann dann eben diese großen Datenmengen, die man da ja bekommt durch Meldungen von Banken, Steuerberatern, ist auch das Thema Geldwäsche, ne? Wir haben jetzt auch wieder eine neue Verpflichtung, Mandanten zu melden, wenn sie ein Grundstück gekauft haben und das beispielsweise mit Bargeld oder Kryptowährung bezahlt haben oder, völlig verrückt, der gemeine Wert, also der im Kaufvertrag angegebene Wert abweicht vom echten Wert des Grundstücks. Ich glaube, um mehr als 25% müssen wir den Mandanten auch melden, wegen potenzieller Geldwäsche. Und gleichzeitig, also zumindest war es 2024 so, liegen da noch hunderttausende unbearbeitete Meldungen bei der Behörde. Vielleicht klappt es ja mit künstlicher Intelligenz, dass man das wirklich irgendwie sinnvoll auswerten kann. Ansonsten wird es, glaube ich, auch schwierig.
Ja, schauen wir mal, ja. Was dann die gut, was ich glaube, etwa 180.000 Mitarbeiter gibt es in den Finanzverwaltungen von Bund und Ländern. Großteil Beamte. Schauen wir mal. Ja.
Ich habe letztens gesehen, ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, das war echt, da hat in USA sich jemand vor Gericht, der konnte irgendwie nicht richtig sprechen, wenn ich das richtig gesehen habe, der hatte irgendwie hatte eben Probleme mit dem Sprechen und hat sich deswegen einen KI-Anwalt gebaut, den er irgendwie in so eine Gerichtsvideokonferenz zugeschalten hat und der hat den sozusagen vorher gebrieft und der sollte dann, so ein Avatar war das, ja, der sollte ihn jetzt vertreten und also vor allem auch, weil er eben nicht sprechen konnte und gleichzeitig eben das für ihn machen und da gab es aber bei Gericht dann großen Stress, das wollte man nicht, dass sowas erlaubt ist, aber eigentlich auch keine schlechte Idee, ja. Naja, so. Jetzt kommt natürlich der Knaller für alle Gastronomen, ja. Da ist auch ein Datum genannt. Ab 2026 soll es wieder 7% Umsatzsteuer in der Gastronomie geben. Und verrückt ist halt, also das Ganze nur auf Speisen, nicht auf Getränke, so wie das auch zuletzt war, als man diese vorübergehende Begünstigung hatte wegen Corona. Ich glaube natürlich, für die Gastronomie ist das ein großer Segen, weil da wirklich viele nicht so besonders profitabel wirtschaften aktuell. Andererseits ist es auch ein sehr teures Instrument. Es kostet wohl 3 bis 4 Milliarden. Und also ich weiß, ich hatte das, glaube ich, schon mal in dem Podcast da. Ich bin natürlich immer dafür, dass im Zweifel die Steuern sinken. Aber wenn man sich jetzt entscheidet, will man vielleicht irgendwo diese kleinen und mittleren Einkommen steuerlich entlasten oder will man der Gastronomie ein Geschenk machen, würde ich mich wahrscheinlich immer für die kleinen und mittleren Einkommen entscheiden. Auch wenn das sicherlich insgesamt teurer wäre als die 3 bis 4 Milliarden. Aber das hätte, glaube ich, schon Vorrang. Aber gut. Jetzt soll das immerhin kommen. Das war ja auch ein Wahlversprechen irgendwo, ne? Das jetzt gehalten wurde.
Ja, ich habe jetzt mit einem Gastronom in der Mittagspause noch gesprochen. Ja, der hätte sich gewünscht, hat er mir erzählt, dass es zum 1.7.2025 kommt und nicht erst zum 1.1.2026. Ja, aber...
Also, oder, naja, andererseits, warum eigentlich nicht die Kassensysteme? Das gab es jetzt schon so ein paar Wechsel, ne?
Von
16% zu 19 oder von 19 zu 16 zu 7 oder zu 5% sogar, ja. Also ich glaube, da sind alle Systeme irgendwie vorbereitet, diesen Wechsel wieder hin
andererseits, wenn die Koalitionsverträge schon offline sind, dann weiß ich nicht, wie lange die Gesetzgebungsverfahren dauern werden, ne? Und ob da wirklich eine Mehrheit dann so zustande kommt, so schnell bis zum 1.7. Ja, Anfang Mai soll ja Kanzlerwahl sein. Von dem her haben die wahrscheinlich gedacht, bevor sie jetzt irgendwie peinlich sagen müssen, es reicht doch nicht, machen sie es gleich zum 1.1.2026.
Mhm. Was denkst du, werden die Gastronomen dann ab 2026 die Preise senken?
Nö. Also, ich habe gerade mit dem Gastronomen gesprochen, der hat gemeint, die Backwaren sind irgendwie 4% teurer geworden jetzt. Etc. pp. Also, ich glaube, viele kämpfen da auch ums Überleben und denken jetzt nicht, jetzt nochmal 12% die Preise runter. Ich glaube, viele werden das einsacken, um einfach da es geschäftlich zumachen zu müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir flächendeckend da 12% Preissenkung sehen werden.
Das denke ich auch, ja. So, dann gibt es, glaube ich, um die SPD-Basis zu beruhigen, steht im Koalitionsvertrag, dass eine Finanztransaktionssteuer eingeführt werden soll. Müsste man natürlich jetzt eigentlich erstmal aufschrecken, aber es ist eine EU-weite Regelung angestrebt, was wohl dazu führen wird, dass es einfach nicht kommt, vermute ich mal. Aber man hat es zumindest reingeschrieben, so verhandelt man dann wohl. Na. Genau, also wenn du mich fragst, ich meine, ich habe mich jetzt hier einfach mal über dich hinweggesetzt und so die wichtigsten steuerlichen Themen aufgeschrieben, wären das die wesentlichen, da gibt es natürlich jetzt noch viel Mindeststeuer und Stromsteuer und so weiter, ne? Aber das ist für mich jetzt nicht so.
Naja, nee. Bin ich d'accord, wir können ja nochmal auf die Personalien eingehen, weil es gibt vermutlich ein neu besetztes Finanzministerium. In der Tradition war es ja oft so, dass der kleinere Koalitionspartner dann das Finanzministerium bekommen hat und so wird es wieder so sein. Die SPD vermutlich ja, bekommt das Finanzministerium und dann auch der Lars Klingbeil dann wird Finanzminister. Ja. Das wird vermutlich so kommen, ja, und Jörg Kukis wird dann abgelöst, Teilzeit-Finanzminister sozusagen. Übrigens, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an Christian Lindner, ja, zum Nachwuchs, ja, war ja oft Thema hier im Podcast, ja, müssen wir vielleicht doch mal einladen. Wir können mal Lars Klingbeil dann auch mal einladen, der ist ja dann bald an der Macht, aber an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum Nachwuchs an Christian Lindner und Franka Lehfeldt, so viel Zeit muss sein.
Ja, schließe ich mich an, klar. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass dieser Jörg Kukis ja hier so ein richtiger, meine Frau würde sagen, so eine richtige Kanone war, ja?
Ja, ja. Der ist eigentlich das wahre FDP-Mitglied, glaube ich. Ja, ich habe mir den Lebenslauf ja logischerweise auch angeschaut, nachdem, keine Ahnung, noch beim Festival für Finanzbildung vom Bundesfinanzministerium war und gefühlt 3 Tage später dann Jörg Kukis, der Finanzminister war. Der ist ja wirklich hochgebildet, Investmentbanking, glaube ich, zumindest bei Goldman Sachs hat er gearbeitet.
Ja, aber auch als Deutschlandchef, ne? Also jetzt gar nicht hier so irgendwie.
Und, ja, und auch, ich habe mal bei BBC, ich weiß ja irgendwo, ein Interview mit ihm auf Englisch angehört, so. Also der ist richtig englisch verhandlungssicher. Das ist so ein richtiger High-Performer, muss man sagen.
Na, hier. Und ist, glaube ich, auch hat in den USA gelebt als Kind oder Jugendlicher, hat in Mainz und Harvard BWL studiert, in Chicago promoviert, ja, also schon krass. Und ist ja auch SPD-Mitglied, ja, hätte man ja auch drüber nachdenken können, ihn da zu nehmen. Ich will jetzt natürlich hier Lars Klingbeil nicht.
Vor allem, wenn wir den noch in den Podcast einladen wollen, Christian, jetzt sagst du mal nichts Negatives. Dann sage ich, der Christian hat immer gesagt, ja, der Fabian Finanzminister werden soll oder Jörg Kukis.
Ja, Lars Klingbeil hat jedenfalls auch mal im Büro für Gerhard Schröder gearbeitet. Vielleicht ist da ja noch auch ein bisschen was übrig geblieben von dem damaligen Spirit. Mal gucken, ja.
Da gibt es vielleicht auch noch einschneidende Sozialreformen dann, ne? Mit denen keiner gerechnet hat. Ich glaube, bei Gerhard Schröder hat man es anfänglich auch nicht gedacht. Ja. Also rein auf ein Blatt Papier kann man ja mal so sachlich sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht beleidigend oder so. Da wirkt zumindest Jörg Kukis aktuell ein bisschen mehr qualifiziert als Lars Klingbeil, der, glaube ich, Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte studiert hat. Und meines Wissens jetzt noch keine Bank in Deutschland irgendwie Vorsitz mitverantwortet hat. Aber ja, man wird sehen, wie er es macht. Ja. Am Ende muss das Kabinett ja auch mitentscheiden. Also alleine dass man da irgendwie durchregiert, ist dann auch nicht. Der Finanzminister hat per Amt zwar ein Vetorecht, aber wenn er das zieht und dann wird er überstimmt, dann ist er wahrscheinlich geschwächter als davor. Also am Ende müssen auch das Kabinett muss dann immer noch mitstimmen. Ja,
ja. Genau. Es gibt ja ein neues Digitalministerium. Ich weiß nicht, ob die wirklich auch die Kettensäge auspacken. Wahrscheinlich nicht, ja. Aber was würdest du machen, wenn du Digitalminister werden würdest?
Ja, die Frage ist ja erstmal, macht es Sinn? Also ich bin da sehr zwiegespalten, ob so ein zusätzliches Ministerium nicht mehr Bürokratie bringt oder ob es dann wirklich die anderen Ministerien, wie Friedrich Merz in der Querschnittsaufgabe gesagt hat, da irgendwie digitalisiert und damit effizienter macht. Ich bin ja noch unsicher, das wird mal sehen, was würde ich als Digitalminister als erstes machen, ja, überall, wo ich noch irgendwie, was ich wahrscheinlich als erstes machen würde, dass man die Leute verpflichtet, Sachen elektronisch zuzustellen. Ja, so, also dass ich wirklich bei manchen Geschäftspartnern nicht sagen kann, egal was du willst, du schickst mir das digital, ja. Oder irgendwie so vielleicht ein staatliches Unterschriftensystem oder sowas, ja, wo dann flächendeckend ich die Sachen nicht mehr schicken muss. Das ist schon Wahnsinn, ja. Ich habe jetzt ein SEPA-Mandat verschickt und manchmal wird es ja akzeptiert, ja, und manchmal halt nicht. Und dann jetzt habe ich ein Unternehmen geschickt, ich werde jetzt nicht den Namen nennen. Und dann hat es gehießen, ja, ist schön und gut, aber schicken Sie es uns per Post. Dann habe ich, da ich noch so einen Fax-Account habe im Internet, habe ich gesagt, ihr könnt es auch per Fax schicken. Ja? Und dann haben sie gesagt, nee, geht nicht. Fax haben wir nicht mehr, ist zu oldschool, ich soll es per Post schicken. Dann sage ich, ja gut, ich habe es ja schon digital geschickt. Also wenn sie jetzt hier mit oldschool kommen, dann muss ich das wirklich gestern per Post dann im Briefkasten schmeißen. Also das würde ich vielleicht, also das wäre, mein Traumleben ist ein Leben ohne Briefkasten. Ja? Sowohl privat als auch geschäftlich. Ja.
Ich glaube, so eine Art digitale Plattform, die wirklich für alle Verwaltungsangelegenheiten greift, oder so eine Meta-Plattform, wo dann gegebenenfalls jede andere Behörde sich dran knüpfen kann, dass man auch als Verbraucher oder als Bürger einfach eine intuitive, leicht zu bedienende Bürgerplattform hätte oder so, ja, ich glaube, das hätte schon irgendwie einen gewissen Charme, aber ist wahrscheinlich auch absolut ambitioniert. Naja, schauen wir mal, was das Digitalministerium so mit sich bringt. Ich glaube, die müssen noch erstmal jetzt ein Gebäude gebaut bekommen, bis es ja richtig losgeht, also ja, mal gucken. Es gibt aber natürlich auch Sparmaßnahmen, fand ich auch interessant. Wobei, also auch die Frage, ist das jetzt wirklich eine Sparmaßnahme? Und zwar 2% der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst pro Jahr sollen eingespart werden. Ich weiß gar nicht, ob das nicht so oder so gekommen wäre wegen dem demografischen Wandel, ob das also wirklich jetzt Einsparungen sind. Also ich habe natürlich jetzt nicht nachgeschaut oder habe da keine Quellen zu, aber ich vermute mal, dass das so oder so wäre, dass irgendwie die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst früher oder später weniger werden, einfach weil da immer mehr in Rente gehen und es nicht gelingt, die Stellen nachzubesetzen. Wäre so mein Gefühl. Also keine Ahnung, ob die Einsparung von 2% der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst pro Jahr, ob das wirklich so tiefgreifend ist und ob das nicht so oder so passiert wäre, wäre so mein Gefühl. Aber weiß ich, kann ich nicht genau sagen, ob das jetzt so stimmt, meine Vermutung. Tja, ja, Fazit. Was ziehen wir jetzt für ein Fazit, falls der Koalitionsvertrag wieder auftaucht?
also so eine Zeitenwende und wie das alles ja proklamiert wurde, ist es aus meiner Sicht nicht. Ja, also ist schon mal gut, glaube ich, auch für die kleinen Sparer, dass jetzt irgendwie die Abgeltungssteuer nicht auf 30% hochschnellt. Steuererhöhungen, jetzt mal mit Ausnahme der Gewerbesteuer, aber da gibt es jetzt mal vielleicht außer Bayer, die sich da ärgern, vermutlich nicht so viele Unternehmen, die das betrifft in der Masse. Aber es ist jetzt auch keine große Vision da. Wenig Mut, mehr der sagen können, okay, wenn man die Körperschaftssteuer auf 10% will, dann macht man es zum 01.01.2026 und dann nicht irgendwie jedes Jahr Ein Prozentpunkt ist ja auch wieder Bürokratie. Ja, ändert sich jedes Jahr wieder das Gesetz. Ja, muss man fünfmal das Körperschaftssteuergesetz, die Formulare etc., die Berechnung ändern. Also so wirklich Mut ist nicht da und die großen Probleme, ja, Altersarmut, ja, die Sozialversicherungssysteme, Krankenversicherung, Rentenversicherung etc. werden auch nicht wirklich richtig angepackt. Also von dem her ist es eigentlich leider aus meiner Sicht so und weiter so, obwohl es halt dann anders verkauft wird. Ja, wie ist da deine Meinung?
Ja, da kann ich mich nur anschließen, ja. Also ich habe das auch schon mal gepostet und sehe es wirklich auch so in meinem Beratungsalltag, dass irgendwie da doch so ein gewisser Trend zur Auswanderung vorhanden ist. Ich glaube, die statistischen Zahlen sagen ja, dass rund 250.000 deutsche Staatsbürger das Land pro Jahr verlassen. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Jungen, die sind ja nicht blöd, ja. Also die sehen ja schon, dass das eben früher oder später zu erheblichen Belastungen für sie führen wird, wenn das mit der Rente nicht geklärt ist und dass sie eben sagen, ja gut, was soll ich dann hier noch? Dann gehe ich lieber ins Ausland und komme vielleicht nicht zurück oder nutze hier die Bildungsangebote und bin dann weg. Und das finde ich natürlich schon problematisch, weil ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der hier gerne leben bleiben möchte, ja, und finde es natürlich immer schade, wenn so viele Leistungsträger dann auch immer wieder mich fragen, wie kann ich eigentlich hier weg, ohne die Wegzugssteuer zu zahlen und so weiter. Und ich glaube, das bleibt weiterhin so, dass man eigentlich feststellen muss, dass das in den nächsten Jahrzehnten jetzt noch nicht gelungen ist, der Turnaround hier mit Deutschland. Sondern im Gegenteil, dass jetzt noch so ein bisschen geritten wird, das Pferd, und dann fällt es irgendwann tot um, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu krass ausgedrückt ist, aber ich glaube, viele haben diese Befürchtung und diese Angst konnte man den Leuten, glaube ich, nicht nehmen. Und man hätte, glaube ich, jetzt auch nochmal mit dieser Zollkrise da die Chance nutzen können, doch ein bisschen einschneidende Reformen zu machen, damit langfristig ein Signal gesetzt wird, das können wir, also wir können ja langfristig gute Wettbewerbsbedingungen in Deutschland haben. Also insofern, mal gucken, das wäre halt krass. Ich finde halt auch, manche sagen ja, die CDU hat so schlecht verhandelt, ja. Ich glaube, das ist schon auch so, ja. Zum Beispiel sagt die SPD ja jetzt, wir machen eine Mitgliederbefragung und die CDU macht das nicht. Das heißt, du kannst ja dann eigentlich immer, oder ich war jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei, aber ich vermute mal, dass natürlich die SPD dann immer sagen konnte, ja, nee, das können wir nicht machen, weil sonst stimmen unsere Mitglieder nicht zu, ne? Aber so, wenn du da quasi als CDU so gar kein Druckmittel hast, dann musst du natürlich einiges schlucken an Themen, die du vielleicht gar nicht so für richtig hältst. Und gleichzeitig hat man sich natürlich jegliche Option genommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man hätte sagen sollen, man koaliert direkt mit der AfD oder so, aber es ist natürlich wirklich auch, man ist ja irgendwie alternativlos, ja. Und wenn das jetzt wirklich so wäre, dass der Koalitionsvertrag weg wäre und nicht wiederkommt und man sagt, nee, ist gescheitert, das wäre natürlich auch irgendwie erstmal problematisch, ja. Dann ist ja auch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es da eine Minderheitsregierung oder gibt es Neuwahlen und wie sieht es dann aus mit den Kraftverhältnissen? Ich glaube, kann man ja in den Umfragen sehen, dass der Zuspruch für die CDU nicht besonders groß ist, ja.
Ja, der ist so groß wie die AfD in etwa aktuell.
Ja, und in Sachsen-Anhalt sind ja nächstes Jahr, meine ich, Landtagswahlen. Das ist schon herausfordernd. Also,
ja, ja.
Und ich meine, da kann man jetzt sagen, ja, blöde AfD und so, aber am Ende sind die Leute ja auch, die sagen ja auch, ich fühle mich irgendwie jetzt da gar nicht mehr so richtig repräsentiert von der CDU. Vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Grund, dass so viele dann diese anderen Parteien wählen, dass man da eben jetzt nicht so richtig das beste Angebot macht für die Wähler, ja. Also keine Ahnung, ich will da jetzt nicht mich hier so als AfD-Sympathisant darstellen, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, das nützt auch nichts, da nur zu schimpfen und da nicht immer auch so ein bisschen zu schauen, was wollen denn die Wähler eigentlich?
Ja, es ist wenig irgendwie so Konsequenz drin und dieses, wir machen es dann ab 2028 oder wir machen es in der Mitte der Regierung, denke ich mir, ja, so macht es doch gleich, ja, so 4 Jahre sind dann auch wieder schnell rum, vor allem wenn man sich dann irgendwie noch zankt, das hat man bei der letzten Regierung gesehen, also, naja. Ich bin ja mal gespannt, was kommt. Hoffen wir mal, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, trotz allem, ja, und dass es der Wirtschaft wieder besser geht, aber ja, jetzt der große Wurf wurde es nicht. Das einzig Positive aus meiner Sicht, eines der positiven Sachen, die man sagen kann, sind halt die ganzen Steuererhöhungen, also Wegfall irgendwie Spekulationsfrist bei vermieteten Immobilien ist weg. Also man kann es weiterhin nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Abgeltungssteuer geht nicht hoch, Spitzensteuersatz geht nicht hoch etc. Also alles das, was die SPD in diesen Fachgruppen geplant hat und was nach außen gedrungen ist, ist nicht drin oder fast nichts ist da drin. Ja. Das ist schon mal aus meiner Sicht positiv, weil es waren auch zum Teil aus meiner Sicht Sachen auch für die kleinen und mittleren Einkommen drin, die da nachteilig gewesen wären. Ja, aber der große Wurf ist es jetzt nicht, aber jetzt warten wir mal ab, vielleicht die Koalitionsverträge sind ja noch offline. vielleicht haben Christian und ich jetzt was aufgedeckt und wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht, gibt schon neue News, ja, je nachdem, wann ihr ihn hört. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und vielleicht haben wir nächste Woche im Podcast dann ja wieder was ganz Neues zu verkünden, also auf jeden Fall dranbleiben. Mhm.
Ja, genau. Bis nächste Woche, Fabian. Danke dir. Tschüss. Ja.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.